Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
David ist auf der Flucht vor Saul, der ihn nach dem Leben trachtet. Für David gibt es kein Zurück mehr zum Königshof, doch so recht weiß er auch nicht, wohin. Er geht nach Nob, zur Stiftshütte, zum Priester Achimelech, und von diesem erbittet er sich etwas zu essen und eine Waffe, das Schwert Goliaths. Von dort aus geht David in Feindesland, in das Gebiet der Philister nach Gat. Doch kurze Zeit später ahnt er, dass die Philister ihn wohl umbringen werden. Zumindest befürchtet er das. Schließlich ist David derjenige, der so viele Philister seinerseits getötet hat. Er flieht von dort aus in die Höhle Adullam. Seine Familie, seine Brüder und das Haus seines Vaters hört davon und sie gehen dorthin, vermutlich um sich vor Saul zu schützen, denn mittlerweile ist auch seine Familie in Gefahr. Dort scharen sich Männer um David, er wird ihr Anführer, ca. 400 Mann. Von dort aus geht er nach Moab, um dort beim König von Moab seinen Vater und seine Mutter in Sicherheit zu bringen. Er traut Saul nicht über dem Weg. Dort kommt der Prophet Gad zu ihm und sagt: David, du kannst nicht in Moab bleiben, du musst zurückkehren in das Gebiet Israels, du musst nach Juda zurückkehren. Zeitgleich hört Saul, dass David und die Männer, die sich um ihn herum geschart haben, wieder zurückgekehrt sind. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir lesen gemeinsam 1. Samuel, Kapitel 22 und dort ab Vers 6. Saul aber saß in Gibea unter der Tamariske auf der Höhe, seinen Speer in seiner Hand, und alle seine Knechte standen bei ihm. Was für ein Kontrast! David auf der Flucht, der von Ort zu Ort zu Ort und zu Ort flieht und nicht so recht weiß, wo er in Sicherheit ist. Und währenddessen sitzt Saul. Passiv? Inaktiv? Hat er die Ruhe weg? Unter dem Baum, auf der Höhe. Seinen Speer in seiner Hand und alle seine Knechte standen bei ihm. Und als ich das so las, dachte ich mir, Saul und sein Speer in seiner Hand? Oh, hoffentlich wird er keinen Wutanfall bekommen. Hoffentlich wird dieser Mann nicht ausrasten, denn wenn er emotional durchdreht, dann ist keiner vor seinem Speer sicher. Mehrmals hat er versucht, David umzubringen. Ja, sogar seinen eigenen Sohn Jonathan wollte er mit seinem Speer durchbohren, als Jonathan sich für David einsetzt. So sitzt er da und all seine Knechte um ihn. Und ich dachte mir so, was die wohl so denken? Ob die stramm stehen und hoffen, dass der König nicht sie erwischen wird, wenn er durchdreht? Ob sie gern seine Knechte sind? Oder sie sich insgeheim wünschen, dass doch David König in Israel werden soll. Endlich David, derjenige, der sie in den Krieg geführt hat und mit dem sie erfolgreich ein- und ausgezogen sind. Aber nein, Saul ist immer noch da. Und Saul hat seinen Speer in seiner Hand. Und er kann ansagen und er kann denjenigen umbringen, den er umbringen will, wenn er denn so will. Oder auch nicht will. Saul, der Unberechenbare. Da sagte Saul zu seinen Knechten, die um ihn standen: Hört doch, ihr Benjaminiter. Ach, siehe da, all seine Knechte um ihn herum sind Benjaminiter. Vetternwirtschaft. Warum denn aus anderen Stämmen sich Männer zu Knechten machen oder zu Beamten machen, wenn man doch die Benjaminiter um sich herum scharen kann? Da weiß man, was man hat, oder? Wird der Sohn Isais euch allen auch Felder und Weinberge geben? euch alle zu Anführern über 1000 und zu Anführern über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt? Es ist nicht ruhig um Saul. Saul ist misstrauisch. Saul ist unsicher. Saul sagt seinen Leuten, hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ich euch allen gegeben habe? Nämlich Felder und Weinberge? Ich habe euch zu Anführern gemacht. Ich habe euch das Land gegeben. Wird der Sohn Isais, wird David dasselbe tun? Ihr wisst schon, dass er aus einem anderen Stamm ist, oder wisst ihr das nicht? Wollt ihr denn auf all das verzichten, was ich euch gegeben habe? Wollt ihr auf eure Ämter und auf eure Vorteile verzichten? Saul, bist du so weit gekommen, dass du dir die Loyalität deiner Beamten kaufen musst? Das ist der einzige Weg, wie du noch deine Macht erhalten kannst. Alle habt ihr euch gegen mich verschworen. Saul ist nicht ruhig. Saul weiß nicht, wem er vertrauen soll. Wenn David nicht weiß, wem er vertrauen soll, dann offensichtlich Saul auch nicht. Ja, alle habt euch gegen mich verschworen. Und da ist keiner, wenn, achtet, Vers 8, zweiter Teil, und da ist keiner, der es meinem Ohr eröffnet, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Und keiner ist unter euch, der sich um mich grämt und es meinem Ohr eröffnet hätte, dass mein Sohn meinen Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt hat, wie es heute offenkundig ist. Keiner von euch kümmert sich darum, wie es mir geht. Nicht nur, dass er versucht, seine Leute zu bestechen und es offensichtlich auch schon gemacht hat. Aber er begibt sich auch in die Opferrolle. Keiner von euch grämt sich um mich. Ist es euch allen egal, wie es mir geht, eurem König, denjenigen, der es gut mit euch meint? Keiner von euch hier, dem ich trauen kann? Keiner, der mir sagen kann, dass Isai und David einen Bund geschlossen haben? Mein Sohn hat meinen Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt. Also, es ist die Schuld Jonathans. Jonathan hat David angestachelt. Deswegen ist David zum Verräter geworden. Siehe da, das ist die Version, die der König erzählt. David, der Verräter. Nicht Saul, der König, der einen Unschuldigen umbringen, töten, morden will. Verschiedene Versionen der Geschichte. Saul hat seine eigene zurechtgelegt und mit der scheint er zufrieden zu sein, sodass alle anderen schuldig sind, nur er nicht. David, der Verräter, sein Sohn Jonathan, derjenige, der ihn dazu angestachelt hat, den König zu verraten, und all seine Knechte, seine ganzen Beamte haben sich auch verschworen. Er ist ganz alleine. Schon Wahnsinn, wo einen Neid hinbringt. 1. Samuel Kapitel 18, als Saul mit seinen Soldaten, mit David, mit dem ganzen Heer Israels zurückkehren von der Schlacht gegen die Philister, diese berühmte Schlacht, in der David Goliath tötet. Und die Frauen tanzen und singen und rufen. Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. 18 Vers 8, da heißt es, da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm doch nur noch das Königtum. Da hat Saul nicht die Kraft, einfach wegzuhören und sich das nicht zu Herzen gehen zu lassen, so wie er das damals gemacht hat, als er zum ersten Mal zum König gemacht wurde und einige gegen ihn waren und gar nicht an ihn als König geglaubt haben. 1. Samuel Kapitel 10. Wenn Sie die Geschichte mitgelesen haben, dann erinnern Sie sich. Kapitel 10, Vers 25. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, jeden in sein Haus. Auch Saul ging in sein Haus nach Gibea. Und mit ihm zogen die vom Herr, deren Herz Gott gerührt hatte. Vers 27. Aber einige ruchlose Leute sagten, wie soll denn der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Damals hatte Saul noch die innere Ruhe, den inneren Frieden, einfach so zu tun, als würde er es nicht hören. Jetzt, etliche Jahre später, als sie aus dem Krieg zurückkehren und die Frauen übertreiben, denn in der Tat, David hatte zu diesem Zeitpunkt nicht Zehntausende erschlagen. Er hatte einen erschlagen, den Goliath, nicht mehr. Dass daraus der Kampf dann zwischen Israel und den Philistern dazu führt, dass Israel einen großen Sieg nach Hause bringt und in diesem Sieg sicherlich oder aufgrund dieser Schlacht dann viele Philister gestorben sind. Aber es war dann nicht mehr der David. Aber sie fokussieren das nur auf David und sagen, David, der die Zehntausende umgebracht hat. Und Saul hat nicht mehr die innere Kraft und die Ruhe und die Sicherheit, um das nicht zu hören, sondern er grimmt darüber sehr. Es nimmt ihn stark mit. 18, Vers 9. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Und wenn man das Kapitel oder die Geschichte ja dann weiterliest, merkt man, wie zu diesem Neid Angst kommt, Furcht. Versucht David zu entfernen, Intrigen und dann letztendlich die offene Absicht, dass er David umbringen will. Und nun sitzt er da, voller Angst und Panik, dass sich alle gegen ihn verschworen haben, dass es keinem wichtig ist, wie es ihm geht. Nein, sogar sein eigener Sohn hat David angestachelt. Dass David zum Verräter wird, ein völlig verzerrtes Bild. Sein Neid, sein Zorn, seine Feindschaft David gegenüber lässt ihn die Wirklichkeit ganz anders betrachten. Vers 9, da antwortete der Edomiter Doeg, der bei den Knechten Sauls stand und sagte, ich sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam, zu Achimelech, dem Hohepriester Achimelech, dem Sohn Achitubs. Siehe da, Doeg, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls, der gerade zu dem Zeitpunkt in Nob ist, bei der Stiftshütte, als David dort ankommt, und der Autor sagt uns das oder erwähnt noch, ach, der Doeg ist übrigens auch da. Und wir haben uns noch gefragt, ob er das wohl mitbekommen hat. Vermutet, dass das der Grund ist, warum David auch wieder weggeht, von dort weggeht, weil er den Doeg dann doch sieht und bemerkt, dass er auch da ist und er Angst hat, dass Doeg dem Saul dann Bescheid geben wird. Das ist der Doeg. Er gibt Saul oder bringt Saul die Nachricht, was er gesehen hat. Vers 10, der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Verpflegung und das Schwert des Priesters, des Philisters Goliath, gab er ihm auch. Wirklich, habe ich mir gedacht? Doeg, was machst du eigentlich hier? Der befragte den Herrn für ihn. Davon ist uns nichts berichtet in Kapitel 21, dass er den Herrn dass Achimelech den Herrn für David befragt. Gut, es muss auch nicht alles gesagt werden, was passiert ist. Aber trotzdem mutet es für mich ein bisschen merkwürdig an. Und er lässt es auch sehr aktiv darstellen. Und das Schwert des Philisters gab ihm auch. Und er gab ihm Verpflegung. Aber er sagt nicht, dass David den Achimelech angelogen hat und getäuscht hat. Dass Achimelech nichts von dem weiß, was wirklich los ist. Und er nur auf Anfrage von David ihm was zu essen gibt und das Schwert des Philisters. Versucht Doeg hier Saul zu manipulieren und in eine bestimmte Richtung zu drängen? Ja, wenn man nicht bei sich ist, wenn man keinen Frieden im Herzen hat, wenn man nicht ruhig ist, dann fällt es den Menschen um einen herum sehr leicht, einen mit den Worten oder mit dem, was sie tun, zu beeinflussen. Vers 11, da sandte der König hin und ließ den Philister, den Priester Ahimelech, den Sohn Achitubs, rufen, sowie das ganze Haus seines Vaters, alle Priester in Nob. Und sie kamen alle zum König. Und Saul sagte, höre doch, Sohn Achitubs. Er antwortete, hier bin ich, mein Herr. Und Saul sagte zu ihm, warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er als Verräter an mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist. Saul ist voll drin in seinem Verschwörungsgedanke. Alle haben sich gegen ihn verschworen. Lediglich Doeg, der hat ihm geholfen. Aber für ihn ist Ahimelech Teil der Verschwörung. Ich denke, nein, vielleicht wollte dann David doch Ahimelech schützen, oder? Indem er ihm nichts gesagt hat. Kommt ihm das jetzt zugute, dass er sagen kann, ich weiß von nichts, David hat mir nichts gesagt? Oder macht das jetzt die Sache noch schwieriger, weil Ahimelech in eine Situation hineinkommt, von der er überhaupt keine Ahnung hat, dass sie existiert? Nämlich eine Feindschaft zwischen Saul und David? Hätte er doch die Wahrheit sagen sollen? Auf jeden Fall, Saul ist beim Vorwurf, er misstraut Ahimelech, er klagt ihn an, du bist einer, der sich gegen mich verschworen hat und du hilfst dem Verräter anstatt deinem König. Ahimelech antwortete dem König und sprach, wer unter all deinen Knechten ist wie David? Treu, Schwiegersohn des Königs, dazu Anführer deiner Leibwache und geehrt in deinem Haus. Habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei fern von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, auch nicht im ganzen Haus meines Vaters. Denn dein Knecht hat von all dem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Saul, du irrst dich, ich bin nicht gegen dich. Und warum ist es auf einmal ein Problem, David zu helfen? David ist doch dir treu, oder nicht? Er ist doch dein Schwiegersohn, du hast ihm deine Tochter gegeben, oder nicht? Er ist doch der Anführer deiner Leibwache. Er ist geehrt von allen in deinem Haus. Was ist geschehen, Saul? Von all dem weiß ich nichts. Wäre es wirklich ein Problem, solch einem Menschen zu helfen? Sagst du mir das? Aber der König sagte, sterben musst du, Ahimelech. Du und das ganze Haus deines Vaters. Saul, bist du wirklich bereit, den Hohepriester und seine ganze Familie umzubringen? Weißt du, was du da sagst? Offensichtlich nicht. Und der König sagte zu den Leibwächtern, die umstanden, tretet her und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben. Saul, du machst einen Fehler, Saul. Warum klärt denn Doeg nicht auf? Hat er das nicht mitbekommen? Muss er doch. Wenn er mitbekommen hat, dass David da war, dann muss er auch mitbekommen haben, was passiert ist. Oder schürt Doeg hier die Intrige? Nutzt er die Schwäche des Königs aus, um ihn dazu zu bringen, die Priester des Herrn umzubringen? Aber Doeg, warum machst du das? Du warst doch selbst bei dem Priester. Du warst doch, 1. Samuel Kapitel 21, Vers 8, es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen vor dem Herrn mit dem Namen Doeg, der Edomiter. Er war Aufseher über die Hirten Sauls. Doeg, warum tust du nichts? Warum lässt du Saul so in die Irre gehen? Der seinen Leibwächtern sagt, bringt die Priester um. Die Priester des Herrn. Und natürlich, wir stehen dabei und sagen, die sind unschuldig.
Achimelech wusste von nichts. Woher und überhaupt die anderen? Was haben die damit zu tun? Saul, besinn dich doch endlich. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen.
Okay, sie werden nicht umkommen.
Mittlerweile ist es wohl so, dass diejenigen, die um Saul herumstehen, dass die den Befehl ihres Königs, ihres Herrn nicht befolgen. Wie soll man denn auch solch einen Befehl ausführen? Saul kann doch nicht so verrückt sein und die Priester umbringen. Wie soll er den Willen des Herrn erfahren? Wie sollen sie dann den Willen des Herrn befragen? Wenn keine Priester mehr da sind. Saul, was ist los mit dir? Sie wollen nicht so weit gehen, dass sie unschuldige Menschen umbringen, nur weil Saul sich emotional nicht unter Kontrolle hat. Da sprach der König zu Doeg: Tritt du heran und mache die Priester nieder. Und Doeg, der Edomiter, trat heran und er machte die Priester nieder und er tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinene Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Saul. Was ist mit dir los, Saul? Wo bist du hingekommen? 85 Mann. Die gesamte Familie des Hohepriesters des Herrn. Und nicht nur die Männer, sondern die gesamte Stadt Nob wird ausgerottet. Der König ist wahnsinnig. Der Gesalbte des Herrn dreht durch. Vers 20. Und es entkam ein Sohn Achimelechs, des Sohnes Achitubs, mit dem Namen Abiathar, und floh zu David. Abiathar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn umgebracht habe. Da sagte David zu Abiathar: Ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Jetzt nochmal deutlich: In der Tat, David ist davon ausgegangen, dass Doeg ihn verpfeifen wird. Das ist dann wohl auch in der Tat der Grund gewesen, warum David nicht länger bei Achimelech bleibt, sondern warum er in das Land der Philister geht. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Das war kein leichter Augenblick für David, zu wissen, dass so viele unschuldige Menschen gestorben sind, weil er dorthin gegangen ist. Natürlich ist nicht er schuld. Die Schuld ist bei Saul, die Schuld ist bei Doeg. Aber es war sicherlich kein keine einfache Sache für David. Dass wo er hinkommt, Menschen sterben, weil es ihn gibt. Ich habe schon mich dann auch gefragt, aber wirklich ist es das? Samuel salbt David zum König und ab dem Zeitpunkt geht es eigentlich dann irgendwie eher bergab. Ja, die Episode mit Goliath, es gibt so einen Augenblick, wo das Ganze einen guten Weg zu nehmen scheint. Ja, auch noch, dass Saul David lieb hat, sehr lieb hat sogar. Weil David ihm dient. 1. Samuel, Kapitel 16. Ja, Saul geht es nicht gut, er hat seine Anfälle, seine Wutanfälle. Seine Seele ist unruhig und David kommt zu ihm und er spielt ihm auf der Harfe vor. 16, Vers 21, und so kam David zu Saul und diente ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Doch es sah schon mal kurzzeitig so aus, als würde es zu einem friedlichen Übergang kommen, von dem Königtum von Saul zu dem Königtum von David. Denn Saul mochte David, Jonathan mochte und liebte David. Jonathan war bereit, zur Seite zu treten, dass David die Königsherrschaft annimmt. Michal, die Tochter Sauls, mochte David und liebte David. Er wurde zum Schwiegersohn des Königs. Die Knechte Sauls liebten David, das Volk liebte David. Es sah gut aus, aber dann geht es so bergab. Zu seiner ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das so einem Desaster. 85 Mann, Frauen, Kinder, Säuglinge, alle sterben, nur weil Saul wahnsinnig geworden ist. Und David trägt die Last mit sich: Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Bleibe bei mir, fürchte dich nicht. Denn wer nach meinem Leben trachtet, trachtet auch nach deinem. Bei mir bist du in Sicherheit. Wenigstens das versucht er, dem Sohn Achimelechs zu geben. Ein bisschen Sicherheit. Bleib bei mir, denn hier bist du in Sicherheit. Mit mir und mit meinen Leuten. Kapitel 23. Und man berichtete David: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern die Tennen. Da befragte David den Herrn und sagte: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Ich dachte mir: David, warum mischst du dich jetzt denn ein? Lass doch, du hast doch andere Sorgen. Und der Herr sprach zu David: Zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer Davids sagten zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda, und wie sollten wir gar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Offensichtlich sind seine Männer derselben Meinung wie ich war, als ich den Text las oder die Geschichte las. David, juckt's dich? Hast du nichts Besseres zu tun, als jetzt wieder in den Kampf zu ziehen? Es sind gerade schon so viele gestorben. Was willst du denn jetzt noch machen? Aber offensichtlich will er helfen und Gott ermutigt ihn, das zu machen. Da befragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm und sprach: Mach dich auf und zieh nach Keilat hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und wie David reagiert, ob er geht oder bleibt, was seine Männer machen, ob sie ihm folgen im Falle, dass er geht oder nicht mitgehen werden, das werden wir gemeinsam lesen in der nächsten Glaubengeschichten-Episode hier auf dem Hauptchannel. Bis dann.